Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.
Oh yeah, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme. Die doch sehr müde Stimme aus müden kleinen Äuglein heraustretende Stimme von Ann-Kathrin Gorny und
Nito Torres.
Jawohl, das bin ich. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind... ja, was sind... Müde. Also, du bist müde. Ich bin ja topfit, weil ich so ausgeruht bin, weil ich ja seit Wochen nichts mache.
Ich bin Blobfisch. Ich bin auf jeden Fall so ein Blob. So ein Blob.
Blob. Blob. Wusstest du, dass Blobfische gar nicht so hässlich sind?
Ich dachte, die gibt es gar nicht wirklich.
Bitte, was? Das kommt natürlich sofort in die Begleitmaterialien. Also der Blobfisch ist ein Tiefseefisch und das ist der hässlichste Fisch, der wurde zum hässlichsten Fisch
genau,
der Welt.
Genau, und ich habe irgendwo letztens gelesen, dass das gar nicht stimmt, dass es den gar nicht wirklich gibt und dass das Bild gar nicht echt ist.
Also ich habe gelesen,
ich habe ihn
dass
gesehen.
Der Blobfisch...
Ich habe ihn gesehen.
Genau, ich habe ihn getroffen neulich.
Ich bin der Blobfisch.
Dass er eigentlich ganz, der sieht eigentlich ganz anders aus, aber der kommt halt nach oben und dann macht er so. Das ist so der Druckausgleich, ja. Und dann macht's plöpp und das war's dann. Wir haben, das war, nee, da doch, das kann man erzählen, das war Tierquälerei. Als wir im Sommer fischen waren,
ah ja,
da haben
aber
wir auch.
Die Geschichte
auch,
hast du doch schon erzählt, oder?
Ja, aber da haben wir auch so andere Fische rausgeholt.
Ah.
Und die Petermännchen heißen die. Das sind so kleine rote Fische, die könnte man auch essen, aber die haben so super giftige Stacheln.
Mhm.
Und die müsste man erst entfernen und da muss man gucken, dass man die Giftblase nicht trifft, bla bla bla. So ein bisschen Fugu.
Stressig.
Das gibt es auch im Mittelmeer. Ja, so eine Stressgeschichte. Und die halten es auch nur unten aus. Wenn man die nach oben holt mit der Angel, weil die anbeißen, dann machen die so. Und dann tut man die wieder ins Wasser. Weil man will die ja leben lassen, die will ja nicht essen oder sowas und dann schwimmen die gerne mal Bauch oben, weil geht nicht, können die nicht.
Mm-hmm.
Das ist gemein.
Ja, das ist gemein. Das macht
das
man nicht.
Gemein. Das war nur einer.
Ey, ich muss da nochmal, also das, was ihr rausgefunden habt, ne, also als wir uns letztens getroffen haben mit Carlos, über die Spanier, die so komische Sachen machen, wie Ziegen von irgendwelchen Klippen schmeißen und Kinder treten und so, da musste ich gerade dran denken. Was ist denn da los in diesem
die
Land?
Die treten keine Kinder.
Ja, du weißt, was ich
meine.
Die machen
einen Babysprung.
Nee, klar, das ist viel besser, wenn man so tut, also
unfassbar. Ja.
Die tun ja auch, entschuldige mal bitte, erstmal ist das eine alte Tradition.
Ach so, ja, dann.
Wie bei uns Oktoberfest.
Ja.
So, ne? So. Hat gerne mit viel Alkohol zu tun, wie das Oktoberfest.
Jetzt wird es interessant, ja.
Aber ich glaube, es wird nicht so viel gebrochen und es ist, also ich denke schon, dass das kultiviert ist.
Also Moment, wollen wir das mal ganz kurz hier, also die Wahrheit sagen. Ist es so, dass einfach Babys auf den Boden gelegt werden und ist das wie mit dem Messer, was man so kennt, wo man mit dem Messer so ganz schnell in die Zwischenräume von der Hand, so das macht man mit Säuglingen.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ja, total normal, super sympathisch.
Ja, das ist, da geht's drum, dass man die Verantwortung übernimmt, dass man nicht auf sein eigenes Kind tritt. Ich finde das schon was. Ich meine, wenn die Verantwortung noch mehr Menschen in Europa übernehmen würden. Also bitte.
Okay, alles klar. Ja, okay, Spanien for President. Aber das ist ja, darüber wollten wir auch gar nicht sprechen.
Nein, darüber müssen wir nicht sprechen. Apropos Babysprung, apropos Ziegensprung, apropos überhaupt Sprung. Ich habe ja einen Sprung im Meniskus.
Ja.
Und es ist jetzt leider so, und das müssen wir gleich am Anfang ankündigen, liebe Menschen da draußen, die ihr alle am 12. Februar, es tut mir so leid, und am 11. in Dortmund wäre ich ja im Kabarett Kö damit aufgetreten. Wir haben uns so viele schöne Sachen überlegt. Ich habe mir extra ein neues Kostüm gekauft. Ich habe hier, Ankatrin, ich zeig dir das. Das hier ist Munition für die Konfettikanone. Und das für die Lametta-Kanone. Und so, ich könnte dir jetzt das lustige Hemd zeigen, das ich mir extra dafür gekauft habe.
Du, wir versuchen das einfach nächstes Jahr nochmal.
Wir müssen es nächstes Jahr nochmal versuchen.
Ja, also, bitte, weil die Idee war so gut.
Es ist, also ich kann mal sagen, warum das Ganze. Es ist ja nicht so, dass
ihr wisst
ich nicht
ja auch noch gar
nicht,
wir haben ja auch noch keinen einzigen Satz zu Ende gesprochen. Also, Nito muss leider, müssen wir den 12. Februar Altweiber Mitsing-Party, die muss leider abgesagt werden. Das möchte Nito die ganze Zeit sagen damit.
Ja, ich hätte es jetzt auch angefangen, das zu sagen, aber es ist schön, dass du mir die Worte so aus dem Mund nimmst, dass sie klar verständlich sind, so, und nicht drumherum geschwabbelt.
So, dafür bin ich doch da.
Umgeblopfischt. Ja, es ist so, der 12. Februar, die Mitsing-Party an Weiberfastnacht im Ebertbad. Und nur Frauen hätten kommen sollen mit ganz vielen tollen Dingen und super Musik. Und wir haben probiert wie die Wahnsinnigen.
Scheiße.
Es muss abgesagt werden. Es muss leider abgesagt werden. Und es ist möglich, dass entweder kriegt ihr euer Geld zurück, wenn ihr euch dann an der Kasse meldet. Oder ihr bekommt die Möglichkeit, umzubuchen für einen der anderen. Es gibt ja noch einige andere Mitsingabende.
Genau, und es sind alle, Sommer, also ihr Herbst. Habt quasi, die Karten haben quasi jetzt das Vorkaufsrecht und dürfen sogar schon für den Weihnachtsmitsingen-Termin, der normalerweise einfach immer ausverkauft ist. Und auch Das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Aber ihr könnt euch auch dafür dann Karten, also ihr könnt umtauschen in andere Karten. So.
Und dann versuchen wir es einfach nächstes Jahr nochmal. Ich bin dann zwar älter, aber hoffentlich
gesünder.
Knie dann wieder. Genau. Also es steht eine Operation bevor. Ich werde, das ist zwar minimalinvasiv, aber da das Ganze einmal kurz ins Arbeitsrecht geschaut, ein Arbeitsunfall ist, sagt die Berufsgenossenschaft, falls es zu einer möglichen Verschlechterung kommt, würde die Berufsgenossenschaft dann nicht mehr zuständig sein dafür.
Und ja, und es ist ja auch, also ich meine, sind wir auch mal ehrlich, also du hast auch Schmerzen. Das wollen wir jetzt also, ne? So?
Ja, ich habe auch Schmerzen.
Und ich finde das auch, ich finde das zwar ganz toll, dass du in jedem Zustand auf diese Bühne gehen würdest für die Leute, aber du bist ja auch einfach krank.
Ich habe noch nicht mal, als ich mir damals mein Knie so zerstört habe, noch nicht mal da habe ich abgesagt.
Ja, das ist aber auch wirklich, das ist, weißt du, das Problem ist, Nito, das steht halt auf keinem Grabstein. Das steht halt nicht, geil, der Nito Torres, der hat nie eine Veranstaltung abgesagt. Deswegen lieben wir ihn so. Das ist Quatsch.
Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auf irgendeinem Grabstein steht. Na, ganz mal, jetzt mal ganz mal, also mal ganz mal, weißt du, dass die Leute dann da stehen und sagen, oh, Jim
der.
Morrison. Oh, nein, aber guck mal hier, der hat sich, Jim Morrison hat sich totgefixt.
Der hat nie abgesagt.
Aber der hat nie abgesagt. Das wird da stehen.
Ja, mit Sicherheit.
Wahrscheinlich.
Ja, ja.
Naja, also das ist jedenfalls die traurige Wahrheit. Das ist auch schon alles, mehr habe ich nicht zu sagen.
Das heißt auch, dass ich an Altweiber also einfach auch gar nichts mache, weil ich jetzt auch gar nicht arbeiten muss abends. Das finde ich auch ganz gut. Ich werde einfach auf der Couch sitzen und glücklich sein. Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Nein, natürlich nicht. Bei dir hätte ich mitgefeiert, aber nicht da draußen in der echten Welt.
Ja. Nächstes Jahr feiern wir wieder.
Ja, so. Das machen wir.
Wir müssen aber auch noch was anderes feiern. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Damit habe ich mich diese Woche beschäftigt und ich habe mich da sehr darüber amüsiert und gedacht, müsste man eigentlich mal eine Nummer drüber machen und dann guckt man ins Internet und es sind so viele Nummern drüber gemacht worden. Der neue Film von Melania Trump. Ich habe jetzt die erste Werbung dafür gesehen. 30. Januar sollte die Premiere sein. Ich war irgendwo, als ich in Essen war im Kino, habe ich das Plakat dafür gesehen. Für den Film Melania. 20 Tage, nur die echte Wahrheit.
Ja.
Nur die Wahrheit, nichts als die Wahrheit und so. Ah, toll. Toll, toll, toll. Der Melania. Weißt du, du guckst dir den Trailer dazu an und ich muss so an. Kennst du Florence Foster Jenkins?
Mhm. Ja.
So, daran muss ich denken. Der unbegabteste Mensch der Welt, der wirklich keinerlei Begabung hat, außer dass er den Präsidenten wahrscheinlich auch mal. Ein solcher Mensch, einen 75-Millionen-Dollar-Film bekommt. Mhm. 40 Millionen hat der Film gekostet.
Wahnsinn,
davon sind allein 28 Millionen Gage für Melania Trump. Und dann nochmal 35 Millionen Dollar Werbung. Und weißt du, wie viele Karten der Film...
Ja. Das habe ich gesehen.
In London bei der Premiere gab es ein verkauftes Ticket. Eines! Und in Australien, auf dem ganzen fucking Kontinent, der ganze Kontinent, die meistverkaufte Karte am Premierentag waren 8 Tickets in einem Kino. Auf dem ganzen Kontinent!
Jetzt die große Frage, wollen wir uns das angucken gehen, Nito?
Unter keinen Umständen. Unter keinen Umständen. Und noch nicht mal, wenn ich es geschenkt bekomme. Noch nicht mal, wenn ich Popcorn dazu kriege.
Ach, ich bin schon ein bisschen, also, ich bin schon ein bisschen interessiert. Wahrscheinlich ist der Film einfach, ist einfach schwarz. Du hast so 3 Minuten, weil die damit von ausgehen, dass das sowieso keiner guckt. Und dann ist so 1,5 Stunden einfach nichts. Und dann der Abspann. Ja, genau. So eine Filmattrappe.
Bei Florence Foster Jenkins, die hatte ja eine ausverkaufte Vorstellung. Die hat sich
aber das war auch
Carnegie Hall oder sowas damals gemietet. Und die Leute waren da und die haben sie ausgelacht. Ja, aber die waren alle da.
Ja.
Zu Melania kommt keiner. Das finde ich so geil. Und dann hat sie da tatsächlich die Aussage getroffen, Entschuldigung, ich muss mich damit jetzt ein bisschen drüber auslassen. Die hat ja die Aussage getroffen, dass sich nichts auf die Aufgaben als First Lady so sehr vorbereitet wie die Fashion-Industrie. Weil davon kriegt man eine dicke Haut. Das ist ein Zitat. Das ist ein Zitat. Also, ne? Und da gibt's im Trailer gibt's ein sehr schönes, hast du den Trailer gesehen?
Nein.
Ah, komm, den muss man schon gucken. Der ist schon lustig. Da gibt's eine sehr schöne Szene, wo sie irgendwie im Oval Office mit dabei sitzt und er dann sagt, ja, er will, jetzt wird alles gut und jetzt ist er gewählt und jetzt will er als Peacemaker gelten, irgendwann dann mal in der Zukunft. Peacemaker in seiner Präsidentschaft. Dann sagt sie, ja, Peacemaker and defiant. Also, er ist ein Friedensstifter und trotzig. Das sagt sie so hinten im Hintergrund. Wie so trotziges kleines Kind. Kennst du diese völlig verdrehten Zitate von diesem Dschungelcamp oder sonst was Bewohner? Da gibt es auch so eine Sammlung von, das ist ja voll in den Haaren vorbeigezogen. Oder der Schuss geht von hinten los. Der Schuss geht ja von hinten los. Ich möchte echt kein Salz in Feuer streuen. Das ist auch sehr schön. Und dann hat der Regisseur des Filmes, Brett Ratner, ne, der hat ja war bekannt für Actionfilme. Der hat übrigens auch den schlechtesten X-Men-Film gemacht. Mm. Aber war vor allen Dingen bekannt für die Rush-Hour-Filme. Weißt du die noch? Mhm. Mit Jackie Chan und ne, so Action-Sachen hat er gemacht. Bis er im Zuge der MeToo-Debatte eine ganze Serie an Missbrauchs und Machtmissbrauchs und sexuellen Nötigungen und aus und ganzen Kram. Dafür wurde er dann auch verurteilt, hat keinen Job mehr bekommen, bis sich unser Präsident und Lieblingshamster auf dem Kopfträger dafür eingesetzt hat, dass der die Regie für diesen Film macht.
Oh, das ist doch eine tolle Kombination.
Oder? Das finde ich auch. Das finde ich auch super. Dann habe ich bin ich auch fertig. Nee, bin ich noch nicht. Ich habe da noch 2 Sachen dazu. Ich habe eine sehr schöne Kritik gelesen. Da steht, also ich habe das versucht zu übersetzen, was wir da haben, ist eine teils Dokumentation, teils Propagandafilm, teils Der Teufel trägt Prada ohne die liebenswerte Hauptrolle und teils die Eisprinzessin als Realverfilmung. Melania ist so kalt, dass sie die Titanic nochmal zum Sinken brächte. Geil, also vielleicht müssen wir den doch gucken. Mhm. Wenn der irgendwo läuft, wo er nichts mehr kostet, wenn er den kein Geld mehr einbringt.
Unter der Ladentheke.
So, und als Höhepunkt kommt noch dazu. Pass auf, jede Präsidentengattin hat doch so ein Social-Projekt. Also, ne, die einen setzen sich für Kinder ein oder für, weiß ich, gegen Krebs oder gegen Multiple Sklerose oder gegen die Armut von. Was glaubst du, wofür Melania Trump sich einsetzt? Was ist das große soziale Projekt von Melania Trump? Komm.
Mehr Pelzmäntel für alle?
Nein. Nee, ist schon was Ernsthaftes.
Ach, was Ernsthaftes, okay.
Ja, ja.
Nee, dann weiß ich's nicht.
Sie setzt sich gegen Mobbing ein, speziell gegen Cybermobbing. Mit wem ist die verheiratet?
Heieiei.
Mit dem größten und mächtigsten Mobber der ganzen Welt, der sich seine eigene Plattform gebaut hat, damit er Leute mobben kann. Und im Zuge dessen haben sich 2/3 der Filmcrew haben verweigert, dass sie ihre Namen im Abspann genannt
Wirklich?
Werden. So geil, ist das geil. Das
oh Gott,
ist toll.
Oh Gott, oh Gott.
Für all das kann ich nachweisen. Ich habe aber von unserer heißgeliebten Silvia aus der Schweiz, ich muss eine Korrektur aus der letzten Folge.
Ja.
Muss ich machen, nämlich Hubschrauber können inzwischen über 6000 Meter fliegen.
Ach, wirklich?
Und diese Plattformen, die noch nicht besucht sind da im Hochland von Guatemala, Peru oder irgendwo da oben, die sind nur 3000 Meter hoch. Also der Hubschrauber könnte da oben landen. Nicht landen, sondern könnte jemanden absetzen vielleicht, ich weiß es nicht. Aber es gibt diese nicht besuchten Plattformen und es hat nichts damit zu tun, dass der Hubschrauber nicht auf diese Höhe kommt. Ich entschuldige mich für die Fehlinformationen, aber...
Oh, Nito, immer das Gleiche mit dir.
Ja. Ich hau einfach auch manchmal irgend sowas raus, nur weil ich denke, es muss ja eine Begründung haben.
Nito, der Schwätzer Torres.
Ja, was kann denn der Grund sein, dass die da oben noch nicht waren?
Vielleicht einfach uninteressant.
Uninteressant? Ein Fleck, auf dem noch nie ein Mensch war? Für einen Forscher?
Ja, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Ich weiß es nicht. Aber vielleicht sollten wir mal einen Plateauforscher fragen.
Also wenn jemand einen Plateauforscher kennt.
Bitte meldet euch.
Damit meine ich nicht die Schuhe, mit denen ich mir beim Mitsingen die Knie zerstört habe. Nein. Dann sagt mal Bescheid. Vielleicht weiß das ja einer, warum das nicht.
Vielleicht Naturschutz tatsächlich? Ja, ich weiß, das ist ein bisschen langweilig, aber.
Nee, aber guck mal, Naturschutz, meinst du ernsthaft, dass sich da irgendjemand Gedanken um den Naturschutz macht?
Nein, jetzt, wo du es so sagst, ist Quatsch. Das ist Quatsch. Es muss was anderes sein. Kein Geld. Man verdient damit kein Geld.
Irgendwas muss es sein, keine Ahnung.
Ja.
Wir denken uns was aus.
Es tut mir so leid. So müde. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich glaube, es ist das Wetter.
Oder ich bin voll on fire und du bist am Pennen. Was ist denn los hier?
Ja, das ist energetisch, ist es schwierig mit uns beiden, Nito.
Ja, das stimmt. Wieder wie die Königskinder. Ja. Na gut, komm. Ich habe eine Filmempfehlung.
Oh, es ist nicht der Melania-Film.
Es ist nicht der Melania-Film. Bitte, bitte. Kein Geld für Melania. Nein, ich habe eine Filmempfehlung. Und zwar hatte ich eigentlich vor, in den neuen Sam Raimi-Film zu gehen, Send Help. Mhm. Mhm. Der soll ganz toll sein. Ich habe mir meine Töchter geschnappt, bin dahin. Dann hieß es, wie alt sind Sie denn? Und dann sagte die Kleine fälschlicherweise, 15. In einer Woche werde ich 16. Dann kannst du da nicht rein. So, dann haben die uns da nicht reingelassen. Und dann standen wir da und waren sickig und sauer. Und dann sagte meine andere Tochter, die dabei war, wollen wir nicht mal gucken, ob irgendwo Hamnet läuft? Und dann sind wir nach Essen gefahren, ins Astra Kino, was ja ein sehr schönes, kleines, privat betriebenes Kino ist, und haben Hamnet im Original mit Untertiteln gesehen. Meine Fresse. Wir sind da raus und waren sprachlos.
Echt?
Du hattest die letzte, also man muss sich ein bisschen darauf einlassen, die ersten 40 Minuten sind sehr roh, wirklich sehr, ich weiß nicht, die sind sehr, also gar nicht brutal oder sowas, sondern es ist halt Leben im 15. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert, irgendwo auf dem Land in England. Und es ist ein bisschen, ja, mühsam ist der falsche Ausdruck. Aber es ist so toll gespielt. Keine Musik, so gut wie keine Musik, nur Naturgeräusche. Eigentlich das Leben von Shakespeare mit seiner Frau Anne Hathaway. Und das ist nicht die, die bei Batman mitgespielt hat, sondern die hieß auch so. Die heißt da Agnes heißt die. Das ist auch belegt, dass die das ist. Oder die wurde jedenfalls so genannt in Briefen. Das muss also Anne oder soll Anne Hathaway sein. Das ist nach einem Roman, den ich selber nicht gelesen habe, aber... Die letzte halbe Stunde, das Finale, das ist so umwerfend. Das hat mich so fertig gemacht, so gerissen. Also es ist der Knaller. Wirklich, wirklich große, große Empfehlung für alle, die auf Schauspiel stehen. Wenn, wie heißt die nochmal? Jessie Buckley, wenn die nicht den Oscar kriegt, dann wandere ich aus. Also echt, das ist der, was die spielt, ist so unfassbar. Also wenn du mal die Gelegenheit hast.
Okay, ja, ich war kurz davor reinzugehen und hab's dann doch nicht gemacht, aber ja.
Ja, also wirklich, wirklich unfassbar. Also wirklich eine Bombe, eine echte Schauspielbombe. Meine Empfehlung dafür. Und dann sind wir da rausgegangen aus dem Kino. Du konntest auch im ganzen Finale, diese halbe Stunde, du konntest eine Stecknadel fallen hören. Es war still. Die Leute haben irgendwann hörst du die Leute nur noch schniefen und weinen. Aber nicht, weil es so, nicht weil, aus Trauer, sondern weil das, da passiert, so, da passiert sowas Unglaubliches am Schluss. Toll. Wirklich, 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 wirklich toll. Dann sind wir raus und dann macht meine Tochter im Auto Smells Like Teen Spirit an. Und ich dachte, guck mal, das passt. Das war genau, das hat mich auch so sehr bewegt damals. Und deswegen möchte ich auf die Playlist draufhauen, Smells Like Teen Spirit. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal drauf hatten oder nicht.
Bestimmt
wenn
nicht.
Egal. Hast du noch was zu erzählen?
Ich glaube nur noch übers Programm.
Komm, dann hau mal das Programm der Woche raus.
Ist relativ einfach. Der Beginn der Karnevalswoche. Am 12. wisst ihr alle, wäre das die Mitsing-Party gewesen, die wird leider abgesagt. Am Samstag haben wir traditionell Mottek bei uns im Ebertbad. Immer Karnevalssamstag spielen die seit Jahrtausenden, so gesehen seit, ich glaube, 25 Jahre. Denn es ist auch großes Bandjubiläum. Und zwar wird es zwei Teile geben. Der erste Teil ist dieser Karnevalssamstag und der zweite ist der 20. Juni. Auch dafür gibt es schon Karten. Kommt vorbei, kommt am besten an beiden Terminen. Ich glaube, jetzt am Samstag ist auf jeden Fall, gibt es keine Tickets mehr. Ich glaube für den Juni-Termin schon, das müsst ihr nachschauen. Wie gesagt, eine Institution im Ebertbad, jeden Karnevalssamstag und das war's dann auch schon, so gesehen. Mit dem Programm.
Ja, schade.
Nito ist gegangen.
Ja, es ist leider, es muss leider abgesagt werden. Es nützt ja nichts.
Es ist so, und was, ich muss ja sagen, meine Therapeutin ist ja, hat mir den großartigen Satz mitgegeben, immer mit der Frage, fragen Sie sich, ob jemand davon stirbt. Also kann es auch nicht so schlimm sein. Und genau so ist es
genau.
Auch.
Ja, du hast ja recht.
Es ist nicht super toll, aber es ist auch wirklich... Alle werden es verkraften. Das ist diese moralische Arbeitsirre, die dieser Mann hat.
Das ist echt eine Katastrophe. Naja, wie auch immer, es nützt ja nichts, nützt ja nichts, nützt ja nichts. Okay, gut, dann kommen wir jetzt zum Interview der Woche. Aber ich werde auf jeden Fall Interviews führen. Das werde ich tun, das kann ich ja auch, dazu muss ich ja nicht rumlaufen, das kann man ja auch alles online machen. Und zwar habe ich, das ist das, was ich noch auf Halde habe, mit dem fantastischen Simonas Poschka gesprochen.
Oh.
Dafür bin ich... noch vor meiner Kniegeschichte extra nach Hannover gefahren und habe den dort getroffen und habe mit ihm über seine Kunst und über sein Land gesprochen, über seine Sprache, über ein Treffen mit Emmanuel Macron, über lauter geile Sachen. Und Litauen ist ein so spannendes Land und das ist ein spannender junger Mann. Und ja, das könnt ihr euch jetzt mal anhören. Simonas Poschka. So, ich bin in Hannover in der Hochschule für Musik
und
Theater
und Medien.
Und Medien.
Genau.
Genau. Wir sind ganz oben, wir haben uns einen Raum geklaut. Simonas Poschka, ist das richtig so?
Simonas Poschka.
Simonas.
Simonas Poschka.
Simonas Poschka.
Genau.
Es ist mir eine große Freude, ich freue mich wirklich. Es war ja eine spontane Geschichte. Ich habe die... Klassik-Matinee betreut im Ebertbad und du hast gespielt und ich war total begeistert. Manchmal gibt's so. Ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen, die sagte mir, sie hätte mal einen Pianisten erlebt und hat ihm danach gesagt, das wäre wie Butter, was er spielt. Sie hatte keinen anderen Begriff dafür. Es wäre wie Butter. Das Gefühl von Butter. Und ich finde das ein sehr schönes Bild. Hat aber mit deinem Spiel nichts zu tun. Dafür ist Butter viel zu, für mich viel zu blach.
Ja, es hat so eine andere Bedeutung auch. Ja.
Nein. Also ein tolles Klavierspiel, wo man wirklich einfach hinhört. Also ja, Punkt. Kann ich nur so sagen. So.
Dankeschön.
Aber ich möchte ja erstmal gar nicht über deine Kunst sprechen, sondern ich finde dein Land so spannend. Du hast ja auch an dem Vormittag einen litauischen Komponisten gespielt.
Genau.
Und das ist ja auch wichtig, die litauische Kultur nach außen zu tragen. Und keiner weiß irgendwas darüber, über Litauen. Gar nichts. Ich habe geguckt.
Dafür bin ich hier.
Genau. Litauen hat 3 Millionen Einwohner.
Genau, knapp.
Litauen ist das größte Land im baltischen Raum.
Genau.
Und Litauen ist, und das finde ich spannend, das beliebteste Land oder andersrum das Land mit der höchsten Glücklichkeitsrate für junge Menschen. Woran liegt das?
Stimmt. Woran liegt das?
Woran liegt das, ja?
Oh, Ist schwer zu sagen. Also, es ist ein junges Land erstmal, muss ich sagen, wegen Okkupation. Wir sind,
aber es hat ja eine lange Geschichte.
Ja, stimmt. Ja. Sofort nach der Unabhängigkeit, viele haben eigentlich emigriert. Natürlich muss man alles neu umbauen, aufbauen. Die Gagen sind nicht groß. Nicht alles ist einfach schön. Jetzt muss ich sagen, vieles ist geendet. Vieles ändert sich ganz schnell. Es gibt viel Kultur, manchmal zu viel, aber das ist ein gutes Problem.
Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist so wie ein bisschen wie Schweden, wo wirklich fast jeder musikalisch begabt ist.
Das ist ein singendes Land.
Ja.
Wir singen alle. Mhm. Ich glaube, die Volksmelodien, die Volksmusik Litauens ist, irgendetwas davon ist von UNESCO geschützt. Mhm. Zurück zur Frage. Ich meine, das ist schwer zu beantworten. Es gibt viel zu tun. Es gibt viel Kultur, viele Theater, viele Konzertsäle. Es gibt große Communities, Gemeinschaften.
Litauen genau. Ist sehr digital.
Ist sehr digital. Es gibt viele Startups, ganz, ganz viele. Mhm. Ganz, ganz. Zum Beispiel Vinted ist litauisch. Zum Beispiel NordVPN.
Habe ich jetzt auch gelernt, dass das litauische Unternehmen sind.
Ja, denke, das ist auch
die
auch
überall litauisch. In unserem Alltag drin sind.
Genau, und das sind Seili zum Beispiel, auch eSIM. Startup. Ja, alle diese Sachen haben auch mit jungen Leuten zu tun und die finden ihren Heim in Litauen. Mhm. Es ist auch unglaublich schön. Die Stadt Vilnius ist und für Gastronomie ist es auch unglaublich. Es ist immer mehr in bei Katalogen für Gastronomie in Europa. Man kann eigentlich alles finden, alles, was Ramen, Korean Barbecue, italienische, amerikanische, griechische, türkische, alle diese Cuisines, alles, was man möchte eigentlich. Ja, und dieses Jahr ist Vilnius sogar die Hauptstadt für Weihnachten in Europa.
Ach,
das ist auch so.
Okay.
Ich habe auch viele Videos auf Social Media gesehen, wo die Leute hier kommen, einfach zu gucken, was ist das?
Was heißt das, die Hauptstadt, die Weihnachtshauptstadt?
Ja, das muss ich auch noch besser klären, aber es gibt viele Activities, die man machen kann. Es gibt... Der Weihnachtsmarkt ist ein bisschen größer. Mhm. Wahrscheinlich hat das auch mit Finanzierung, mit Geld zu tun. Ich weiß auch nicht genau. Aber ich habe so neulich viel, viel mehr Videos darüber gesehen. Und ich habe gesehen, dass Leute nur dafür jetzt im Dezember zu Vilnius kommen. Das fand ich auch interessant. Ich werde jetzt genug in Litauen in der Weihnachtszeit sein, also werde ich alles erleben und vielleicht schreibe ich dir danach. Also,
ja, bitte. Erzähle ich. Schick mir mal ein Bild. Unbedingt.
Oh, ja,
unbedingt.
Das
was man sich angucken kann, das sieht alles toll aus. Und ich wollte vor ein paar Jahren, war mal mein Plan, ich habe es nicht geschafft, weil mein altes Wohnmobil es nicht geschafft hat. Im Sommer wollte ich eigentlich die baltische Route hochfahren.
Ja, das machen viele, ja.
Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. So, jetzt habe ich wenigstens einen Litauer vor der Nase.
Ja, wenn du bereit bist, schreib mir unbedingt. Es ist viel besser, wenn man mit einem Litauer
alles erlebt. Mit Sicherheit. Wenn du deine Sprache, deine Heimatsprache beschreiben müsstest, wie würdest du die beschreiben? Du jetzt persönlich.
Singende. Mhm. Sehr flexibel. Es gibt was Besonderes. Ja, es gibt viele Diminutives. Gibt das so ein Wort?
Ja, ja, Diminutiv. Verniedlichungen.
Verniedlichungen, ja.
Ja.
Lein oder Chen auf Deutsch.
Genau.
Das, ja. Ja. Das gibt es in Litauen fast unendlich. Man kann sogar selbst schaffen. So, grundsätzlich kann man viele Wörter, wie man möchte, umsetzen, ein bisschen vielleicht ändern sogar, ist ganz eine lebende Sprache, obwohl ist eine sehr, sehr, sehr alte Sprache ja. ist. Es ist eigentlich eine der ältesten Europas, wegen Grammatik. Es hat eine sehr alte Struktur, sehr konventionelle Struktur, aber dann mit allen diesen Slangwörtern lebt das irgendwie. Es ist ja, ich sage kurz, es ist ja keine slawische Sprache.
Ja.
Es gehört zur baltischen Sprachfamilie. In dieser Familie gibt es nur Litauisch und Lettisch. Nur diese zwei Sprachen. Estonien.
Ja.
Ist schon, aber die Sprache, ja.
Ja.
Ist schon was anderes. Das hat mehr mit Finnisch und Ungarisch eigentlich zu tun. Ja, aber die zwei Sprachen sind Baltisch. Eine der ältesten Sprache ist Litauisch Europas. Und ja, es ist singend. Es hat viel Flexibilität und viele Diminutiven. Mhm.
Damit kommen wir jetzt mal zu dir. Ich frage mich ja immer, wann macht der das alles? Wann und wie? Also du hast eine Radiosendung in Litauen, du studierst aber immer noch hier.
Ja.
Ne? So, du hast eine Radiosendung in Litauen.
Das ist doch nicht live, deswegen schaffe ich das.
Ja, aber dennoch, es will ja gemacht werden. Du nimmst an Wettbewerben teil, du reist, du tourst. Du hast jetzt auch erzählt, dass du dieses Jahr ganz oft in den Niederlanden warst. Ich weiß nicht, wo du überall auf der Welt spielst und gleichzeitig studierst. Du bist ja immer noch Student. Fangen wir mal vorne an. Wann hast du angefangen und wie lange willst du noch lernen?
Klavier zu spielen, ja?
Ja.
Mit 7. Ja, man lernt das Ganze durch das ganze Leben. Es ist einfach so. Kunst ist eigentlich auch, das Schaffen ist auch subjektiv. Und man ändert sich als Person mit der Zeit. Und das heißt, dass einige Sachen, die davor funktioniert haben, funktionieren einfach nicht mehr. Muss man anpassen, muss man lernen, wie man damit umgehen kann.
Hat die Musik dich geformt?
Absolut. Meine Kunst auch, was ich komponiere auch.
Ja.
Ja, absolut. Manchmal gucke ich auf. Ja, ich schreibe auch einige Texte. Theaterstück habe ich auch geschrieben. Ja, ich sehe ja manchmal.
Wir sind ja noch hingekommen. Wir sind ja erstmal bei der Musik.
Ja, nee, aber ich sehe manchmal in meinem Schaffen einfach wie ein Tagesbuch. Das ist, wie ich in diesem Jahr oder diese Jahren in dieser Phase meines Lebens bin. Und bestimmt, ja, es formt, es hat einen großen Einfluss auf mich. Ja, ich habe mit 7 angefangen zu spielen. Spielte ich aber nicht so gerne. Ich machte alles andere.
Ja, du hast ja eben schon gesagt, du kommst aus einer Künstlerfamilie.
Ja, ich war...
Deine Eltern wollten, dass du Künstler wirst?
Das ist eine gute Frage. Du musst den Eltern fragen. Aber die haben mich zu dieser Kunstschule hingebracht. Čiurlionis Kunstschule. Übrigens, dieser litauische Komponist war Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
Ah ja, okay. Ja, ja.
Genau, und er ist ganz wichtig in Litauen. Über ihn kann ich ein bisschen später noch erzählen. Aber diese Schule hat seinen Namen und es ist eine spezialisierte Kunstschule. In der Schule kann man Musik, Komposition, dirigieren, singen, also Musik studieren, kann man Ballet studieren, Ballett, zeitgenössischer Tanz und kann man auch visuelle Künste studieren.
Bildende Kunst.
Bildende Kunst. Ja. Ja, nicht studieren, sondern in der Schule. Ich meine, es ist keine Universität, keine Uni. Genau. Und da war ich in dieser Atmosphäre, künstlerische Atmosphäre. Ich spielte, übte nicht so viel. Ich wollte meine eigenen Sachen schaffen. Ich war auf dem Theater als Schauspieler. Habe viele Werbungen, Filme, Animationsfilmen habe ich vertont, synchronisiert. Mhm. Das tue ich eigentlich bis heute noch. Solche Filme wie Findet Nemo und How to Train Your Dragon. Solche,
du also kennst wahrscheinlich. Drachenzähm leicht gemacht.
Ja.
Heißt das hier, ja?
Ja, genau. Ja, und ich machte das, ich schrieb meine eigene Musik, Songs und meine eigene Texte, solche Sachen und spielte viel Basketball. Ich wollte gar nicht üben, aber dann mit 15 habe ich etwas erlebt und irgendwie habe ich dann innig verstanden, dass ich Pianist, vor allem Pianist werden möchte.
Mhm. Warst du das oder bist du es geworden? Ich frage spontan, weil ich weiß, ich war das immer. Ich wollte es nicht. Ich wollte immer was anderes machen. Aber irgendwie war es immer da. Und irgendwann hat die Kunst mich geholt. Die hat dann gesagt, so, du gehörst auf die Bühne, Kollege. Und seitdem mache ich das, was ich tue. Warst du immer Pianist oder?
Ich wollte, ja, was du sagst, verstehe ich gut. Mich hat auch Kunst mitgenommen. Mhm. Von Anfang an, also seit Kindheit wollte ich auf der Bühne sein. Mhm. Irgendwie fühlte sich sehr natürlich und ich hatte auch keine Angst. Ich wollte sogar noch mehr da noch länger da bleiben und so weiter. Aber mit Klavierspiel ist das auch was anderes. Da ist natürlich sehr wichtig das Bühnenpräsenz. Mhm. Aber ich meine, in meiner eigenen Geschichte. Ich habe dann innig selbst verstanden, dass ich üben möchte und dass ich alle diese Sachen rausfinden möchte und dass ich möchte eigentlich da in meiner Welt mit dem Klavier in einem Raum so manchmal ganz alleine bleiben. Das habe ich mit 15 erst verstanden. Und ob ich jetzt Pianist bin, ja, ich würde sagen, aber in welchem Sinne fragst du? Also, ob ich so mich fühle? Ob ich schon gut genug bin?
Nein, das weiß ich gar nicht. Also, man ist ja nie gut genug.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich kann das, sagen.
Dann ist es zu spät. Genau. Aber, nein, die Frage war vom Ursprung her. Also hast du irgendwann einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, oh, ich glaube, ich werde...
Ja, es ist auch schwer zu sagen, genau was passiert ist. Ich kann erzählen, wie ich damals mich fühlte. Ich versuchte auch selbst das zu beantworten, weil das eine Wende eigentlich im Leben ist. Ich spielte dann bis dahin eigentlich noch Basketball und ich war auch in einem nicht so schlechten Team, eine Mannschaft. Und,
also dazu muss man für alle Nichtwissenden wissen, Basketball ist der Nationalsport in Litauen.
Absolut, ist eine, man sagt zweite Religion.
Ja, okay.
Genau. Wir waren in 2010 Dritte in der Welt. In Olympischen Spielen, Olympische Spiele waren wir auch Nummer 3. Europa waren wir.
Europa.
Und dann habe ich mit Basketball aufgehört und so consciously dieser Pianist, das Klavierweg genommen.
Bewusst.
Bewusst, genau. Dankeschön.
Musste auch nachdenken.
Genau, bewusst. Habe ich wirklich bewusst das entschieden. Mhm. Es gab einen Wettbewerb. Meine Lehrerin eigentlich hat mich auf einem Wettbewerb geschrieben. Ja, Wettbewerb ist schon was anderes. Man muss sich vorbereiten. Man muss. Ich war ganz competitive.
Wettbewerb bedeutet
Klavier, Pianist.
Ja, Pianistenwettbewerb bedeutet in dem Fall, da sitzt eine Jury.
Ja.
Ihr kommt nacheinander in einen Konzertsaal rein und spielt.
Ja.
Und dann wartet ihr draußen und es ist nicht, dass da 600 Leute sitzen und sagen, buh.
nee, da gibt es eine professionelle Jury, es gibt ein Format, man muss nicht irgendetwas spielen, es gibt ein, es gibt Bedingungen, Kriterien, man kann auch bis zum Ende nicht sehr objektiv sein, das ist das Problem mit Musikwettbewerben, aber das ist was Schlechtes, aber Wichtiges, so würde ich sagen. Genau. Und dafür musste ich mich vorbereiten. Da gab es auch einige, ja, vielleicht, ja, Leute, die ich auch kenne. Das als Kind, vielleicht wollte ich auch etwas zeigen. Ja, dann Repertoire. Es gab einige Stücke, die wirklich so viel Spaß gemacht haben. So viel habe ich da entdeckt. Zum Beispiel so argentinischer Komponist Alberto Ginastera. Diese Suite de Danzas Criollas. Das war...
Ah, das hast du auch gespielt, ne?
Da nicht. In Ebertbad nicht. Ja. Genau, aber da habe ich... Etwas ist einfach... freigeschaltet in dem Moment. Ich übte einfach und ich habe noch nie sowas erlebt, so ein Energie, so viel Energie plötzlich, solche Visionen vielleicht und etwas ist passiert, etwas freigeschaltet wurde und ich habe verstanden, ich möchte mehr davon. Ja, es war schon die Zeit, wahrscheinlich auch reif zu werden. 15 für Jungen ist das schon wahrscheinlich der Alter, weiß ich nicht.
Du, ich habe bis 26 gebraucht, bis ich Schauspieler wurde. Also weiß nicht, ob das unbedingt am Alter liegt.
Wahrscheinlich nicht, aber ich frage aber mich
merkt,
auch.
Was man merkt, wenn man dir zuschaut bei der Arbeit, mich hat das sehr, sehr berührt, dass du mit dem Instrument atmest. Ich kenne das ja nur von der Gitarre, ich spiele selber Gitarre und ich höre viel Gitarrenmusik und schaue mir viele Gitarristen an, Pop, Jazz, in die Richtung hauptsächlich. Und gut wird es, wenn die Künstler mit dem Instrument atmen. Wenn du das Gefühl hast, die beiden arbeiten miteinander. Es ist wie eine Beziehung. Und wenn du das jetzt gerade beschreibst, habe ich das Gefühl, dass es sowas, dass du eine Verbindung zu dem Instrument bekommen hast.
Ja, also ich würde es eigentlich so beschreiben. Ich habe eine besondere Verbindung mit Kunst, mit dem Schaffen. Ich kann ohne Kunst kann ich nicht leben und ohne das Schaffen kann ich nicht leben. Also ich muss etwas Kreatives machen. Das ist so. Klavier ist gut als Instrument für mich, weil da viele, viele, viele Möglichkeiten gibt. Man kann viele Sachen gleichzeitig spielen. Zuerst. Es ist, andere Instrumente vielleicht sind... haben einen besonderen Ton, aber spielen nur eine Stimme oder zwei, drei maximal. Vielleicht Melodieinstrumenten. Mhm. Auf dem Klavier kann man natürlich auch eine Melodie spielen, aber es gibt viele, bis in die Tiefe, auch bis in die Höhe, Register, viele Registermöglichkeiten. Viele Stimmen kann gleichzeitig klingen. Also man kann viele, viele Sachen ausdrücken, zum Beispiel auch in meinen ersten Kompositionen war es auch sehr dick. Viele, viele Sachen passieren gleichzeitig. In meinem Theaterstück, in ersten Skizzen, waren auch Hintergrund, hinter Hintergrund, hinter Hintergrund, dann viele, viele, viele Schichten. Vielleicht war ich so als Künstler immer, jetzt natürlich habe ich schon was gelernt, es ist nicht nur alles dick und so weiter. Irgendwie vielleicht deswegen ist Klavier für mich bequem, ist es gut. Ich hab viele Möglichkeiten, was auszudrucken. Und es ist eine Beziehung. Aber bis zum Ende, ich also Endlich sage ich immer, dass ich liebe nicht das Klavier, ich liebe die Musik, ich liebe die Kunst. Und wenn ich meine Ideen als Schauspieler zum Beispiel ausdrücken kann oder egal, eine andere Form, schreibe ich etwas, dann ist das auch okay für mich. Es muss nicht unbedingt nur Klavier sein.
Nein, du machst ja tausend andere Dinge, wie schon gesagt. Und du bist Autor und bist Komponist. Du hast deine Radiosendung. Ich überlege gerade, als ich so jung war wie du, habe ich auch tausend Sachen gleichzeitig gemacht, aber nichts richtig.
Ja, ich auch mache auch nicht alles richtig. Bestimmt nicht. Gute Bemerkung, ja.
Aber wenn du dir eins aussuchen könntest, oder nee, das ist blöd, das ist eine doofe Frage, weil du willst ja alles machen. Du willst ja alles machen.
Nee, es ist auch eine wichtige Frage. Ich frage mich auch.
Wenn du dir eins aussuchen könntest, die einsame Insel. Du gehst auf die einsame Insel. Nimmst du ein Klavier mit oder nimmst du einen Schreibblock mit?
Nee, Klavier. Ja, ich, wenn von den zwei Klavier, ich hab mir, ich bin ja, also so vorgestellt, Autor. Ja, habe ich einige Sachen geschrieben, aber ich hab 10-mal mehr Erfahrung mit dem Klavier, mit Musik. Aber in jeder Kunst gibt es auch Handwerk.
Es ist stumpfe Arbeit. Oft ist es stumpfe Arbeit. Das stimmt schon. Aber damit dein Instrument lebendig wird, musst du den Schritt weitergehen können.
Genau.
Wann bist du den Schritt weitergegangen?
Das ist eine gute Frage. Mit 15 hatte ich diese Wende nur beim Klavierspiel. Mhm. Komponieren, so richtig komponieren, wollte ich erst später. Vielleicht mit 17, 18. Und danach noch mit 19 schreiben. Also es gab diese Wellen, diese Phasen.
Du bist ja erst 24, mein Gott.
Ja. Aber es ist einfach, ich wollte vieles machen und dann habe ich sogar in meinem Theaterstück so einen Satz geschrieben, dass ja, du machst so viel und nichts gut, nichts richtig, lieber auf eine Sache konzentrieren. Aber ich könnte nicht anders. Ich wollte alles finden, alles entdecken. Und wenn ich etwas entdecke, auf etwas interessiert bin, dann bin ich wie ein Maniac. Dann ist das Schluss. Dann werde ich die ganze Zeit dafür verbringen. Ich werde so viel, wie ich kann, lernen, entdecken, rausfinden. Ja, natürlich jetzt bin ich nicht so impulsiv, aber diese Neugierigkeit, diese Liebe für eine Sache, die ich entdeckt habe, das habe ich schon.
Neugierde ist Kunst. Neugierde gehört zur Kunst. Wenn du nicht neugierig bist, warte, war das Picasso? Glaube ich, hat der nicht gesagt, dass er immer was Neues machen muss, weil das andere kann er ja schon. So, warum soll ich es wiederholen, was ich gemacht habe? Ich habe es ja schon mal gemacht.
Ja, aber auch für sich selbst, glaube ich. Es ist auch, man wächst und ich glaube, für mich ist das ein wunderbares Gefühl. Das gibt mir auch Bedeutung, wenn ich etwas Neues entdecke, etwas Neues lerne, irgendwie bin ich ein Mensch. Wenn ich etwas Neues schaffen kann, kreieren kann, das ist was Besonderes. Das heißt, dass
Hast du noch Wow-Effekte am Klavier? Diese Liszt-Geschichte, die du gespielt hast im Ebertbad.
Dante-Sonate, ja.
Die Ohren angelegt und dachte, um Gottes Willen, was ist das denn? Gibt es dann noch Sachen, wo du vorsitzt und denkst, Dankeschön, wow?
Das ist eine wichtige Frage, ich glaube, für jeden Künstler. Ja, habe ich diese Momente, aber zuerst hatte ich das auf jede Note. Okay. Ja, klar, man ist wie ein Kind in einem Bonbon-Shop, Süßigkeitladen.
Jetzt im Ebertbad hat man ja auch deine Entertainer-Qualitäten gesehen. Du konntest mit den Leuten umgehen, du hast die sofort gehabt. Das ist ja auch was ich nicht oft sehe bei der Klassik-Matinee. Oft kommen die Künstler auf die Bühne, verbeugen sich einmal und gehen wieder. Und wollen eigentlich mit dem Publikum nicht viel zu tun haben. Eric Clapton hat das mal gesagt, musizieren ist das Schönste auf der Welt, wenn das Publikum nicht wäre. Aber du konntest mit dem Publikum sehr gut umgehen. Das ist dann deine Schauspielerfahrung.
Ja, es ist mir wichtig. Das Publikum ist für mich wichtig. Ich spiele anders, wenn da ein Publikum ist. Ja, aber im Ebert Bad habe ich, mein erstes Stück war diese ganz lustige eigentlich Beethoven-Sonate. Mhm, und, ja. Und ich wollte einfach, ich war in dieser Atmosphäre irgendwie schon, ich wollte nicht so seriös ankommen. Es war einfach so eine Musik.
Es war aber auch genau richtig. Es war genau, also morgens Beispiel, um 11 Uhr genau das Richtige.
Ja, und dann habe ich gesagt auch, das ist eine Matinee. Es ist auch sowas. Ja, und habe ich gehört, dass das Publikum ganz gerne zuhört und genau, nicht alle Akademiker sind. Das ist spannend. Das ist für mich super. Es gibt verschiedene Formate. Ja, manche Musiker möchten es nicht. Und das funktioniert auch manchmal. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Formate. Manchmal im Salonatmosphäre, Hauskonzertatmosphäre. Das lohnt es sich einfach, mit Leuten zu unterhalten. Mhm. Man sagt Hallo, man erzählt aber etwas von den Stücken, was man selbst persönlich da gefunden hat. Dann manchmal fragt das Publikum irgendetwas. Das ist wie eine Unterhaltung. Ich spiele für das Publikum am Ende. Ja, das ist eine wichtige Sache, das Publikum zu spüren. Was ja, wenn ich am Anfang gesehen habe, dass die gar nicht reagieren, dann ja, würde ich mich anpassen. Aber das war im Ebert Bad.
Ja, die angefangen. Leute waren ja auch sehr dankbar dafür.
Ja.
Die waren ja auch sehr dankbar.
Habe ich auch Konzerte, wo ich gar nicht rede, wo ich einfach, wie du erzählt hast, ja, komme, verbeuge, spiele. Also es gibt viele Bedingungen, aber ich bin offen für verschiedene Formate. Ich bin sehr offen. Ich verbinde auch oft Schauspiel und Klavierspielen. Genau, das ist mir nicht fremd.
Erzähl uns doch bitte was über, du hast es eben schon angesprochen, den litauischen Nationalkomponisten. Ist dir auch wichtig, das nach draußen zu tragen?
Ich fühle irgendwie mich verantwortlich, erstmal dafür, die litauische Kunst und grundsätzlich über mein Land zu erzählen. Ja, das hat auch mit Dankbarkeit zu tun. Ich bin in meinem Land aufgewachsen, da habe ich da bin ich Mensch geworden. Mhm. Und wir sind ein kleines Land und wir haben vieles zu zeigen. Mhm. Und ich möchte, dass das hörbar wird. Deswegen spiele ich sehr oft litauische Musik, erzähle ich sehr oft über mein Land, über diese Komponisten. Der Komponist, den ich in Ebert Bad gespielt habe, heißt Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Ist wahrscheinlich der wichtigste Person in litauischer Nationalkunstgeschichte. Ich sage Kunst, weil er auch Maler war. Mhm. Vielleicht in der Welt sogar mehr als Maler bekannt als Komponist, aber das weiß ich nicht genau. Auch ein Schriftsteller war er. Ja, und wir lernen über ihn in eigentlich allen diesen Unterricht, Musikunterricht, in bildender Kunst, Geschichte, Literatur. Die Kunstschule hat seinen Namen. Viele, viele, viele wichtige Institutionen in Litauen haben seinen Namen. Mhm. Und er ist dieses Jahr 150. Er lebte nicht so lang eigentlich. 1911 ist er leider gestorben, aber in diesen Jahren hat er wahnsinnig viel getan, wahnsinnig viel gemacht. Einer der ersten Symbolisten in Malerei. Kosmisches Symbolismus ist bei ihm oft zu sehen. Mysteriöse Gemälde, musikalische Gemälde. Also dieses Jahr besonders gab es in Litauen so viele Veranstaltungen für Čiurlionis. Und ja, das war ein großes, großes Feier, das durch das ganze Jahr. Ich habe auch an vielen Konzerten teilgenommen und ich freue dann mich immer, Čiurlionis auch im Ausland in meinen Reisen zu spielen. Haben wir viele, viele, viele tolle Musiker und ich halte es eigentlich wie mein Job eigentlich, nicht nur, weil es für mich viel bedeutet, diese Volksmelodie nochmal zu hören und mein Land gehört zu machen, ein bisschen mehr bekannt zu machen und das mit den Leuten zu teilen, weil, wie du sagst, viele kennen das einfach nicht. Und wenn ich sehe diese Gesichter und diese Reaktionen, wo man, oh, wow. Manche dachten auch, dass es einfach nichts da gibt, dass es eine arme post-sowjetische Nation gibt und das war's.
Ich habe heute, also ohne Quatsch, ich habe heute mit einer Freundin darüber gesprochen, dass ich dich treffe und dass ich mich vorbereitet habe und über Litauen, dass das ein spannendes Land ist, ein ganz junges Land ist. Also viel von dem, was du eben erzählt hast. Es kam genau das, was du gerade gesagt hast. Es kam genau das. Echt? Ich habe mir das immer vorgestellt als die arme Bauernnation irgendwo.
Post-sowjetische.
Ja, genau, ja, genau, 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 ja, genau, ja, genau, genau. Und wenn man sich das überlegt, also wie viel passiert ist post-sowjetisch, wie schön das Land ist, Vilnius als moderne Stadt, man weiß es nicht.
Deswegen ja,
ist es schön, dass du davon erzählst.
Dafür bin ich hier, nicht nur dafür, sondern ich freue mich, das zu machen. Das bringt mir auch Freude.
Jetzt bist du seit 6 Jahren in Deutschland.
Ja,
es hast gibt ja deine Heimstadt in Vilnius. Bist ja geborener Vilnius?
Ja.
Vilniuser?
Vilnius, ja, Vilnius. Sehr, genau. Sehr gut, ja.
Hast ja deine Familie da. Wirst ja wahrscheinlich deinen Lebensmittelpunkt wieder da einnehmen irgendwann, oder?
Ja, also du hast meine Gedanken gelesen. Nee, viele möchten danach irgendwo im Ausland dann auch wohnen. Ich hatte immer eigentlich, das Gefühl, dass ich irgendwann mal zurückgehen möchte. Aber ich wollte auch immer irgendwo im Ausland zu leben. Das wollte ich auch, das wusste ich auch schon lange, ja.
Aber warum dann Deutschland?
Warum Deutschland, hier? Ja.
Hast du eben
wunderbare gesagt, Hochschule für ja. Klavier, für Pianisten. Sehr hohes Niveau, sehr, sehr, sehr hohes Niveau. Wenn man anguckt, zum Beispiel, wie viele Leute die größte Wettbewerbe aus unserer Hochschule gewinnt, dann ist das einer der besten der Welt, aus diesem Sinne. Das Niveau ist fantastisch. Deutschland hat eine tiefe Kulturtradition in Dörfern, in kleinen Städten kennen die Leute Bachs Werke, Beethovens Werke, Mozart, Haydn und Chopin und so weiter und sind für Kunst interessiert. Ja, es ist ein Land, wo Bach, Beethoven, Mendelssohn, Schumann und so weiter gewonnen hat, gelebt hat. Wollte auch die Sprache lernen. Es ist für Musiker wichtig. Deutsche Sprache ist für die Musiker wichtig. Aber jetzt fühle ich mich schon so, dass ich jetzt wieder eine Wende erleben möchte. Irgendwo anders möchte ich gehen, nach Bachelor. Ich möchte nach Paris.
Ah ja.
Kulturwechsel, ich wollte mich eintauchen in dieser Kultur.
Ja, ja.
Und ich wollte etwas komplett Neues erleben. Ich wollte in einer großen Stadt mal wohnen. Hannover ist eigentlich wie Vilnius fast.
Ja, wenn das ja. Ganz Berlin mit Paris vergleichen.
Ja, das. London, Berlin, Paris,
genau.
Madrid.
Dann hört es eigentlich schon fast auf. Rom.
Rom, genau, ja. Ja, ich wollte mal in so einer Umgebung ein bisschen wohnen, da leben, das erleben. Ich hatte auch ein paar wichtige Konzerte in Berlin. Ich spielte mit dem präsidentischen Orchester für Macron
ja. Wie war das denn?
Ja, das war toll. Das war ein Erlebnis.
Also du hast für den Macron, für den französischen Präsidenten gespielt?
Ja, das war ein litauisches Kultursaison in Frankreich. Und dieses Konzert war eine Prälude, ein Präludium. Quasi, vielleicht, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, entweder Eröffnungskonzert oder quasi Prälude. Es hatte auch eine diplomatische Bedeutung. Es gab viele, viele Botschafter, viele Minister, viele wichtige...
Sehr wichtige Menschen.
Ja, wichtige Künstler auch von beiden Ländern. Mhm. Die Präsidenten und die haben Reden gesagt. Es gibt dieser Pianisten, sehr berühmter Pianisten, litauischer Pianisten, Musa Rubackytė, die meine Betreuerin eigentlich ist. Und ich bin ihr unendlich dankbar. Die Idee war, das Konzert einfach mit zwei Pianisten zu machen. Und sie, statt noch einen Star zu nehmen, anstatt hat sie mich eingeladen, Litauen zu repräsentieren. Das war unglaublich. Und danach,
hast du aufgeregt?
Klar. Und danach hatten wir Abendessen in Palais d'Elysée mit den beiden Präsidenten. Das war vielleicht noch... noch ein stärkeres Erlebnis als das Konzert selbst.
Vielleicht was war cooler, den französischen oder den eigenen Präsidenten zu treffen?
Beide, aber ja, Macron ist natürlich, ist Macron, ist eine der wichtigsten Personen der Welt. Genau, und man sieht das Palais d'Elysée auf Fernsehen, auf TV und jetzt, jetzt war ich da.
Ist der kleine Simon da mittendrin.
Der kleine Simon. Ja, es war einfach wunderbar und ein Erlebnis, ein unglaubliches Erlebnis, weil ich das nur auf dem Fernsehen immer gesehen habe und dann war ich plötzlich da, 10.000 Michelin-Sterne essen und genau, und alle diese Minister, alle diese Botschafter, andere Künstler aus den beiden Ländern und das war einfach unglaublich, da in dieser Gruppe da zu sein. So eine Erfahrung ist einmalig.
Ja, und nach Hannover kann Paris einfach nur der Himmel sein. Okay, dann sag mir noch, du hast jetzt das Ziel Paris. Was ist jetzt dein nächstes Projekt? Sehen wir dich wieder im Ebertbad? Kommst du wieder, wenn die Einladung kommt?
Herr Zbik, Bruno Zbik hat schon gesagt, dass er mich nochmal haben möchte. Mhm. Also wir gucken, wann die Zeit kommt, weil er es natürlich schon, du kannst besser sagen, wie viel es geplant ist.
Ich weiß nicht, was er plant.
Okay. Es ist nicht sofort natürlich, aber irgendwann mal komme ich bestimmt zurück. Meine Pläne, ich weiß es nicht, wann dieses Podcast kommt, wann es veröffentlicht wird, aber im Januar. Okay, ja, wir nehmen jetzt in Dezember auf, also morgen am 18. fliege ich nach Litauen, spiele ich da 5 Konzerte bis 9 Jahr.
Und dann erst mal frei machen.
Genau, und dann ein bisschen im Januar ausruhen, aber das ist auch normal für Musiker, für Künstler grundsätzlich, glaube ich, du kennst das als Schauspieler.
Dezember ist einfach am meisten los, ja.
Wir arbeiten, wenn die anderen erholen und dann umgekehrt.
Genau.
Aber so ist es.
Ja. Ja. Hör mal, Simonas, war mir eine große, große Freude. Ich danke dir für deine Zeit und dann hoffe ich, dass wir uns bald im Ebertbad wiedersehen und ich wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank. Für die Einladung hoffe ich auch.
So, dann, wir wollten nur einen ganz kurzen Podcast machen, ne?
Ja, hat nicht geklappt. Naja.
Ich habe so viel geredet. Es tut mir leid.
Aber das war sehr gut. Ich wäre auch einfach sonst eingeschlafen.
Nächste Was Woche machst du denn jetzt, wieder, außer nach Hause fahren und einschlafen?
Ich muss heute Abend wach sein. Ich werde heute Abend das Finale von Love is Blind Germany gucken.
Oh. Mhm. Ich glaube, das ist genau das Richtige für deine Stimmung jetzt.
Das denke ich auch. Okay. Dazu werde ich was sehr Leckeres kochen und dann, das mache ich heute.
Und geben uns mal das Versprechen, wenn irgendwann mal der Melania-Film irgendwo umsonst läuft.
Gucken wir den zusammen.
Dann gucken wir den.
Okay, alles klar.
Dann gucken wir den.
Abgemacht.
Direkt nach dem Kuhkuscheln.
Okay. Ja, stimmt.
Also, liebe Menschen da draußen, bitte, 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 bleibt uns treu. Erzählt den Leuten, dass es diesen diesen Postcards gibt, denn damit helft ihr uns am allermeisten. Lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns einen Kommentar, macht all diese Dinge, die man auch bei anderen Influencern und Social-Media-Menschen macht. Falls einer jemanden kennt, der sich mit...
Okay, ja.
was weiß denn ich, Schokolade schicken zum Beispiel. Falls irgendjemand kennt, der eventuell sich mit Plattformen in Peru oder Guatemala auskennt, sag doch dem mal Bescheid, der soll uns mal, erklären, warum da noch keiner war. Kommt ins Ebertbad, wir sind da. Denkt daran, seid gut zu allen Menschen, seid gut zu euren Nachbarn, seid gut zu euren Haustieren, euren Kindern und zu euren Frauen, denn die haben es verdient. Und ansonsten seid gut zu euch selbst, nur dann könnt ihr gute Menschen werden. Halleluja! Und Arschbombe!
Wasser im Ohr, der Ebertbad-Podcast.